Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Karl Adam, der große Rudertrainer. Um ihn dreht sich alles bei uns in dieser Doku hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen, sagt Malte Asmus. Ja, mehr oder weniger durch Zufall kam Karl Adam Ende der 40er Jahre zum Rudersport und formte in den 50er Jahren binnen kurzer Zeit Deutschland zu einer Rudernation. Und die zeigte, angeführt vom Flaggschiff, dem Deutschlandachter der internationalen Konkurrenz, das Heck. Der Achter räumte bei EM, WM und Olympia ab, brach die Vormachtstellung der USA und wurde weltweit zum Publikum. Publikumsliebling. Davon haben wir euch hier im Sportplatz im ersten Teil unserer Doku berichtet und da steigen wir jetzt auch wieder ein mit Teil 2. Wir sind im Jahr 1962. Alle wollten den Achter sehen, alle wollten aber auch hinter sein Erfolgsrezept kommen. Die Konkurrenz wollte den Rückstand auf den Achter verringern und Erfolgstrainer Karl Adam, der half ihr dabei sogar. Wie das, das erfahrt ihr jetzt im zweiten Teil unserer Doku und die zweite Stimme, die ihr gleich neben meiner in diesem Podcast hört, die gehört Timo Reinke. Timo ist freier Autor und Journalist mit dem Themenschwerpunkt Sport und Sportgeschichte. Und er hat zusammen mit seinem Kollegen Dirk Andresen das Buch Karl Adam, Vater des Deutschlandachters geschrieben. Timo ist also ein echter Experte in Sachen Karl Adam und Deutschlandachter und steht uns hier zur Seite und erzählt gleich die Erfolgsgeschichte von Adam und dem Deutschlandachter weiter. Es ging für Adam und seine Schützlinge quasi auf Weltreise.
Es gab eine Reise nach Japan. Die Japaner wollten den deutschen Achter sehen, wollten Adam sehen und man hat dort ein paar Rennen gefahren. Und dann kam die Einladung 63 in die USA von dem amerikanischen Ruderverband. Dort sollte man gegen verschiedene College-Mannschaften und so weiter fahren. Es wurden ein paar Rennen waren dort angesetzt in 4 Wochen, 5 Rennen. Aber das Besondere war dann, John F. Kennedy, JFK, hat gesagt, die Jungs will ich sehen. Die sind in den USA, ich lade die ins Weiße Haus ein. Und dann ist der ganze Achtertrupp mit Adam und Delegation im Weißen Haus, im Rosengarten gewesen. Alle haben Kennedy die Hand geschüttelt und man hat über Rudern philosophiert und parliert. Und das zeigt einfach diesen Stellenwert, den diese Jungs und Adam, die sie dann hatten und was sie für eine Stellung erarbeitet hatten weltweit.
Aber vor allem Adams Stellenwert war enorm hoch. Die Spötter und Kritiker von einst, die hatte er mit seinen Erfolgen zunächst mal weitgehend zum Verstummen gebracht. Er war jetzt weltweit anerkannter Ruderexperte. Eine richtige Marke, obwohl er das eigentlich gar nicht so begrüßt hat.
Nee, er wollte kein Star sein. Adam ist ein total zurückhaltender Mensch gewesen. Also niemand, der keine Rampensau oder jemand, der das Rampenlicht gesucht hat. Wirklich überhaupt nicht. Er hat keinen Wert auf Etikette gelegt, keinen Wert auf schicke Kleidung, jetzt im Sinne von, dass er gerne mal eine Krawatte getragen hat. Das war ihm ein Graus. Aber auf einmal wurde diese Figur, dieses Konterfei von Adam auch international sehr berühmt. Eben also diese Schiebermütze und wirklich diese Flüstertüte, die er immer dabei hatte, die vielen Stoppuhren, die um seinen Hals baumelten, mit denen er eben auch immer diese Intervallstrecken gestoppt hat, der Rechenschieber. Das waren eigentlich diese Utensilien, die auch auf vielen Fotos dann auftauchten. Und damit verband man Karl Adam dann auf einmal. Das war so wirklich so ein Konterfei, was dann berühmt war.
Er war berühmt und seine Trainingsmethoden und Ansätze, die wurden natürlich kopiert. Und er stellte seine Erkenntnisse auch gerne der Öffentlichkeit und auch der Konkurrenz vor und zur Verfügung. Ihm ging es natürlich auch auf der einen Seite darum, erfolgreich zu sein, doch noch viel mehr darum, den Rudersport allgemein weiterzuentwickeln. Das schmeckte zwar nicht allen Funktionären damals in Deutschland, Adam war das aber ziemlich egal. Er ließ sich davon überhaupt nicht abbringen.
Er ist sehr freigebig dann mit diesen ganzen Neuerungen umgegangen. Was die Technik anging, die Auslegung oder der Bau der Boote, aber eben auch die Trainingstechniken. Und das führte eben so weit, dass er wirklich später dann auch in Jahren doziert hat, wirklich in der Welt herumgereist ist, Vorträge gehalten hat und die Ruderwelt hat ihm zugehört und hat gelauscht, was der Ruderprofessor zu sagen hat. und haben das natürlich fleißig aufgeschrieben, kopiert.
Das hatte natürlich dann auch Folgen. Die anderen Nationen, die wurden langsam, aber sicher immer stärker und verkürzten den Rückstand auf den Deutschlandachter. Vor allem die US-Amerikaner haben natürlich ganz genau hingeschaut, was Adam da so macht. Die waren nämlich richtig, richtig angefressen, dass er ihre Vormachtstellung so je nach Jahrzehnten beendet hatte. Und das wird letztlich auch ein Hintergedanke gewesen sein, Adam und den Achter auf US-Reise einzuladen, denn dort wurde ja nicht nur im Garten des Weißen Hauses Smalltalk gemacht, sondern auch gerudert. Und alle angesetzten Rennen vom Deutschlandachter dann auch gewonnen. Aber Erkenntnisse werden die USA trotzdem daraus gezogen haben.
Und die Amerikaner haben sich ganz genau angeguckt, Mensch, wie arbeiten die oder wie rudern die? Und haben gemerkt, bis 1964, bis Tokio, haben wir auch noch ein bisschen Arbeit vor uns. Müssen wir ein bisschen nachlegen. Und die Amerikaner waren natürlich auch jetzt angestachelt und gereizt. Ne? Also dieses seit 1960 eben Gold verloren an die Bundesrepublik. Vorher war man der King, die Amerikaner. Die US-Achter waren vorne und man wollte natürlich zurück in die Erfolgsspur. Das spornte die natürlich auch an. Und das war so dies Besondere im Vorfeld von Tokio. Also Adam wusste, die Luft wird ein bisschen dünner, es wird nicht mehr so einfach. Wir sind jetzt die Gejagten.
Und einer der Jäger auf Seiten der USA war auch noch ein Insider, der deutsche Auswanderer Dietrich Rose nämlich. 1961 hatte er noch im Adam Achter mitgesessen. Nun trainierte er den Vesper Boat Club aus Philadelphia, quasi das Gegenstück der Ratzeburger in den USA.
Er hat bei den Amerikanern angeheuert, ist ausgewandert in den USA und dort angedockt in der amerikanischen Ruderei und war in diesem Trainerstab mit drin und hat aber natürlich auch die Besonderheiten und die Kniffe und das, was er eben so von Adam gelernt hatte, dort natürlich eingebracht.
Und das offenbar auch erfolgreich, denn bei Olympia 1964 in Tokio, da glückte den USA dann tatsächlich die Revanche. Sie holten den Olympiasieg vor Adam, gerade auch wegen der Insiderkenntnisse von Rose. Machten die tatsächlich den Unterschied?
Das wurde damals in der Presse sehr aufgebaut, nach dem Motto, Rose hat dem US-Achter zum Sieg verholfen oder die Adam-Kniffe oder Tricks wurden von Rose jetzt verraten und dadurch war der US-Achter so stark. Mir haben einige Ruderer, die damals 64 im deutschen Achter saßen, gesagt, die Amerikaner waren einfach in dieser Phase auch unglaublich stark. Die waren einfach 64 auch sehr, sehr gut. Vielleicht waren ein paar kleine Punkte, dann spielen vielleicht auch eine Rolle von dem Dietrich Rose, da auch ein paar Sachen verraten hat. Aber letztlich war der US-Achter da auch ganz gut wieder in der Spur.
Spur ist aber ein gutes Stichwort. Auf die richtige Spur kam es nämlich im Finale der Ruderregatta von Tokio an. Das Rennen war stark vom Wetter geprägt und eigentlich schon fast irregulär, denn der Wind, der machte den Organisatoren ausgerechnet am Finaltag richtig große Probleme und sorgte dafür, dass alle Rennen nicht ganz so endeten, wie man es vielleicht im Vorfeld erwartet hätte.
Aus heutiger Sicht würde man so ein Finalrennen bei einer olympischen Regatta niemals starten lassen, hätte man abgesagt. Die Windverhältnisse, es war wirklich vom Wetter her eine Katastrophe an diesem Finaltag. Es waren ja 8 Rennen, die hintereinander gestartet wurden, vom Einer bis zum Achter. Frauen gab es noch nicht, es waren nur diese 8 Männerboote. Und auf der Tribüne saß wohl das japanische Kaiserpaar und die Organisatoren trauten sich letztlich nicht, diese Regatta abzubrechen, zu verschieben, auf den nächsten Tag zu legen oder wie auch immer. Und dadurch hatte man mit unfassbar irregulären Windverhältnissen zu tun. Als die Zweier gestartet sind, war das für die einen gut, für die anderen schlecht. Im nächsten Rennen war es wieder anders. Also du hattest die Bahn verteilt. Es war eine Windlotterie letztlich. Und je nachdem, auf welcher Bahn du dann warst, gelost wurdest oder starten durftest, hattest du dann Vor- oder Nachteile. Beim Achter war es dann letztlich so, dass der deutsche Achter eben Nachteile hatte und der amerikanische Achter Vorteile, weil er im Windschatten, das war so eine Kanalmauer, muss man sagen, das war Todabashi, eine ganz neu angelegte Regattabahn in Japan und die war sehr windschnittig, weil da so Betonmauern an der Seite, wie so ein Windkanal war das so ein bisschen und wenn du da natürlich am Rand gefahren bist, hattest du Vorteile, als wenn du mitten auf der mittigen Bahn warst bei wechselndem Wind. Und das war die Situation in diesem Achterfinale, plus eben die einsetzende Dunkelheit. Der Achter kam ganz zum Schluss und das Militär hat dann Leuchtraketen hochgeschossen, die an Fallschirmen runterschwebten. Und in diesem fahlen Lichtschein sind die Achter über die Ziellinie geschossen und es waren schon sehr, sehr abenteuerliche Verhältnisse, muss man ganz klar sagen.
Verhältnisse, bei denen für Deutschland mit dem Achter am Ende die Silbermedaille raussprang, und die wurde von den so erfolgsverwöhnten deutschen Ruderern aufgrund der Verhältnisse dann auch freudig entgegengenommen. Keiner schimpfte darüber, dass Gold verloren wurde. Es haderte keiner mit den schwierigen Bedingungen, auch Adam nicht.
Er hat dazu dann gesagt, also natürlich waren das irreguläre Verhältnisse letztlich, aber er sagt, Rudern ist eben ein Sport in der Natur. Und wenn du das unter freiem Himmel machst und aufs Wetter angewiesen bist, dann hast du manchmal Glück und manchmal Pech. Und er hat das wirklich sehr sportlich dann genommen, oder er hat gesagt, die äußeren Bedingungen haben eben das eben so hergegeben, beziehungsweise nicht mehr hergegeben, aus deutscher Sicht. Und klar, waren andere bevorteilt. Aber es gab zum Beispiel auch den Neusel-Vierer aus Berlin, meine ich, der hat Gold geholt bei dieser Regatta, weil er aber eben auch in seiner Wettfahrt dann sehr positive Windverhältnisse hatte. Also da hatte der Deutsche Ruderverband auch profitiert in dieser Fahrt, ein paar Fahrten vor dem Achter. Und deswegen übrigens unter anderem traute man sich auch nicht von deutscher Seite jetzt irgendwie Protest einzulegen oder so, weil dann wäre dieses Gold des Neusel-Vierers weg gewesen. Unter Umständen, wenn alles neu eingesetzt worden wäre. Und das waren alles so Gründe, warum man dann sagt, komm, wir lassen das jetzt mal so laufen. Und gut, dann hat es im Achter nicht ganz so Gold gereicht. Aber also eine Silbermedaille bei Olympia ist ja sicherlich aller Ehren wert. Aber natürlich war diese Erfolgsserie, die man vorher hatte mit diesen ganzen Goldmedaillen, erstmal ein minimal gerissen.
Und das war letztlich dann auch ein Warnschuss für Adam. Der hatte nämlich gesehen, der Vorsprung vor der Konkurrenz, der schmolz. Übrigens nicht nur im Vergleich zu den USA, sondern auch zu anderen Ländern. Ländern, wo die Bedingungen für Rudertrainer letztlich auch deutlich besser waren als in Deutschland zu dieser Zeit, trotz der Erfolge.
Und er hat immer sehr damit gehadert, dass im bundesdeutschen Sport einfach nicht die Mittel bereitgestellt wurden, die nötig gewesen wären, um dauerhaft eben, also jetzt mal von den Ruderern auch gesprochen, wirklich an der Spitze zu bleiben. Also diese Spitzenstellung, die man sich erarbeitet hatte in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, Mitte bis Mitte, dass die auch erhalten bleibt. Und er hat gesehen, die anderen holen auf, die anderen investieren unglaublich viel Geld, natürlich Sowjetunion, DDR, auch die USA natürlich, das haben wir ja gesehen auch bei ihrer Kennedy-Reise da 63, was da an den Colleges abgeht, wie viele Achterbesatzungen dort trainiert haben, im Gleichschritt sind die da, haben die da ihre Boote zu Wasser gelassen, das fand er unglaublich beeindruckend, wie viele Besatzungen parallel dort trainiert wurden und gecoacht wurden und vorbereitet wurden. Und in Deutschland hatte er einen relativ übersichtlichen Pool an Spitzenleuten, die überhaupt in Frage kamen für den Achter.
Das war natürlich nicht gerade Laborbedingungen für Karl Adam, der dazu noch mit weiteren Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.
Er war die ganze Zeit im Grunde angestellt als Studienrat an der Lauenburgischen Gelehrtenschule, musste immer auch Urlaub einreichen, wenn jetzt eine Weltmeisterschaft oder Olympia anstand. Darf ich 4 Wochen weg sein? Und dann sagt das Schulamt ja, genehmigen wir. Und im Lehrerkollegium war das gar nicht so positiv besetzt. Da guckte man dann immer auf den Kollegen Adam, der schon wieder fehlte, der schon wieder weg war, Sonderrechte genoss. Und das war auch alles gar nicht so einfach. Und er musste immer sich diese Zeit letztlich freischaufeln. War eine Doppelbelastung, muss man vielleicht auch mal sagen. Heute sind Bundestrainer fest angestellt, der Hauptjob. Und damals hat er das neben seiner Lehrertätigkeit alles gemacht.
Ein Nebenjob also, der jede Menge Zeit fraß, aber nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Und ein Nebenjob, der manchmal auch einer Sisyphus-Arbeit glich. Denn sobald ein Höhepunkt wie Olympia vorbei war, musste Adam quasi nahtlos mit dem Neuaufbau für das nächste Highlight beginnen. Eine neue Mannschaft musste jeweils kurz nach Beendigung eines Highlights wieder her. Denn
immer wenn so ein Saisonhöhepunkt natürlich vorbei war, Olympia, WM, wie auch immer, oder so ein ganzes Regatta-Jahr, dann hörten ja auch Leute auf. Also nur in dieser Anfangszeit, da hatte man einen Stamm von Leuten, die relativ lange auch teilweise in derselben Besetzung gefahren sind. Aber später war es immer so, dass teilweise die Hälfte oder sogar noch mehr Leute wegbrachen. Und er immer wieder diese Herausforderung hatte, eine schlagkräftige neue Achterbesetzung zu formen. Das war immer wieder ein neuer Anlauf. Das begann immer wieder so halb bei Null. Und das war natürlich auch kräftezehrend. Und aber er hat sich dieser Herausforderung immer wieder gestellt, hat das also quasi Saison für Saison oder auch von Höhepunkt zu Höhepunkt sich immer nochmal angetan, wie er auch so gesagt hat.
Und auch mit dem Fernziel Olympia 1968 in Mexiko tat sich Adam das noch einmal an und das auch wieder erfolgreich. Er führte den Achter nämlich nach der Silbermedaille von Tokio zurück in die Goldspur. Gold bei der EM 1964 in Amsterdam, Gold bei der EM 1965 zu Hause in Duisburg, WM-Gold 66 in Slowenien und auch Gold bei der EM 67 im französischen Vichy. Die Konkurrenz hatte Adam also erstmal wieder auf Distanz gehalten, aber das große Ziel war ja Gold in Mexiko 1986 bei Olympia und da musste er noch einiges für tun.
Damit sie das überhaupt schaffen konnten, hatte Adam in den Jahren davor, schon weit vor 68, also hatte er den Silvretta-Stausee in den Alpen auserkoren. Damals war das noch mit Manfred Rolf, der ja 60 Schlagmann war, den er auch dabei hatte als Experten. Hat man neue Wege eingeschlagen. Also in dem Moment, wo es hieß, die Olympischen Spiele 68 sind in Mexico City, in dieser für damalige Verhältnisse, das kannte man so nicht, in der Höhe statt, haben alle Nationen, zumindest die das Geld hatten, die Industrienationen, experimentiert. Es war der Startschuss, neue Wege zu gehen, neue Trainingslager auszutüfteln. Und der Deutsche Ruderverband oder mit Karl Adam sind dann eben dort immer an diesen Silvretta Stausee gefahren und haben dort in der Höhe trainiert, haben sich dort rote Blutkörperchen geholt, darum geht es ja letztlich, die Ausdauer dann auch letztlich zu steigern und haben das aber auch schon vor der Weltmeisterschaft in Bled in Slowenien 1966 gemacht. Da ist man direkt aus der Höhe dann zu diesen Weltmeisterschaften gefahren, hat dort auch Gold geholt übrigens, 1966. Und das waren alles schon Vorbereitungen bei Adam im Hinterkopf Richtung Mexico City. Dort wollte man auch nochmal groß angreifen. Man wollte natürlich, nachdem man 64 in Tokio dann Silber hatte, 68 nochmal richtig angreifen. Und das hat man sehr professionell dann auch mit diesen Höhentrainingslagern, die alle noch in der Experimentierphase waren, das muss man auch sagen, das kann man nicht mit den heutigen Gegebenheiten vergleichen, aber man hat eben sich da professionell vorbereitet.
Und Adam erweiterte den Pool seiner Ruderer dafür. Er formte einen richtigen Nationalachter mit Ruderern, die er aus ganz Deutschland zusammengezogen hatte, um dann gemeinsam mit ihnen in Ratzeburg an dieser Operation Gold zu arbeiten.
1968 kann man auf jeden Fall sagen, das war ein Deutschlandachter. Du hattest ein paar Ratzeburger eigentlich immer dabei. Also du hattest immer so eine Achse oder so ein Pool von 2, 3, 4 Ratzeburgern, die dabei waren. Da waren immer die Steuerleute, kamen eigentlich fast immer aus Ratzeburg. Das waren ja Schüler, in der Regel seine Schüler von der Lauenburgischen Gelehrtenschule. Die wohnten ja alle dort in einer Straße, haben sich den Steuermannsposten so als Staffelstab überreicht, diesen Posten vertrauensvoll. Und du hattest aber auch 68 speziell mit Horst Meier, hattest du natürlich einen absoluten Top-Mann da auch am Schlag oder auch Schreier, das waren Leute aus Ratzeburg oder vom RRC zumindest, also sie sind vielleicht nicht gebürtige Ratzeburger gewesen, aber sie haben eben sind für den RRC, für den Ratzeburger Ruderclub gestartet und auf diese Leute, das also vor allem Meier, das war eigentlich der Schlagmann, der auch Mexiko in der Höhe dort dieses Gold auch garantiert hat.
Die Besatzung, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Sieg. Ein anderer, aber auch die Fähigkeiten des Trainers und Tüftlers Adam, das Höhentrainingslager weit im Vorfeld, war am Ende tatsächlich Gold wert. Dazu experimentierte Adam auch viel am Boot und mit kanadischer Fichte als Baustoff schaffte er es, das Gewicht des Achters vor Olympia tatsächlich um 30 Kilogramm zu reduzieren und auch das trug natürlich zum Gewinn von Olympiagold bei. Und dann waren da ja auch noch seine Fähigkeiten als Psychologe und Motivator. Kurz vor Olympia 1968, da hatte der Deutschlandachter in Luzern eine krachende Niederlage einstecken müssen und Adam reagierte darauf plötzlich ganz anders als sonst. Ungewöhnlich aggressiv und mit teils unsachlicher Kritik an seinen Schützling. Das sorgte natürlich teamintern für Konflikte. Aber die waren von Adam offenbar einkalkuliert, wenn nicht sogar bewusst heraufbeschworen worden. Denn, so sagte er einmal selbst, Erfolg verträgt sich nicht mit Harmonie.
Also er hat schon mit diesen psychologischen Elementen gearbeitet, dass Reibung entsteht im Boot. Das haben auch seine Ruderer, die man dann jetzt im Nachhinein, also als sie etwas ältere Männer jetzt waren, interviewt hat, befragt hat, haben die das immer wieder rückblickend auch so gesagt, dass ihm im Nachhinein jetzt klar wurde in der einen oder anderen Situation, das ist eigentlich von Adam so ein bisschen gelenkt gewesen, dass da eine gewisse Spannung entsteht im Boot, dass er uns ein bisschen getriezt, gereizt hat, rausgekitzelt hat nochmal so ein paar Prozentpunkte, um eben vielleicht in so einem Finalrennen doch nochmal das Optimum rauszuholen. Das stimmt. Also viele haben dann gesagt, dass seine Ruder, dass sie dann die beste Leistung eigentlich hatten, wenn vorher die Stimmung gar nicht so optimal war.
Und die Stimmung in Mexiko, die war nicht nur aus diesem Grund alles andere als optimal, denn kurz vor dem Finale, da erkrankte dann auch noch Roland Böse. Er bekam Fieber und einen Start im Achter, der hätte das Unternehmen Gold gefährdet. Adam wollte an seiner Stelle den physisch starken Johann Färber als Ersatz nachnominieren, doch die Mannschaft lehnte ab, lehnte sich auf und sprach sich stattdessen für Nico Ott aus. Die mündigen Athleten, die Adam immer wieder gefordert hatte, die setzten sich in diesem Konflikt durch und der Rest ist Geschichte. Deutschland gewann Gold in einem wirklich mörderischen Rennen.
Gold, Gold, Gold für den Deutschlandachter!
Man hat von der Höhenschlacht der Achter eben gesprochen. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Xochimilco hieß ja der, war ja dort in die Gatterstrecke, ein bisschen außerhalb, so ein Sumpfgebiet. Ja, und dort, also bei allen Rennen, die dort stattfanden, sind Leute kollabiert. Das war wirklich, da sind reihenweise Leute mehr oder weniger ins Koma gefallen, nachdem sie sich dort ihren Rennen verausgabt haben. Das betraf eigentlich fast alle Nationen. Und das war so ein Bild, was sich dort für alle, die dort als Ruderer dabei waren bei dieser Olympiaregatta, das hat sich sehr eingeprägt. Und ja, der Deutschlandachter selbst, das war ein unglaublich spannendes Rennen. Ich glaube, gegen die Australier war es dann, waren dann auf Neuseeland und im Zieleinlauf Australien. Man hat es dann gepackt, hat dort Gold geholt in der Höhe und dort, das haben dann ja wirklich auch hier in Deutschland unglaublich viele Menschen am Fernseher verfolgt. Das war ein absolutes Highlight. Der Deutschlandachter hatte wieder Gold geholt, hatte sich dort durchgesetzt. Und danach sind aber, seine Besatzung dann immer wieder erzählt, sind die Hälfte ist wirklich zusammengebrochen. Musste unter das Sauerstoffzelt, brauchte Sauerstoff und sie mussten sich wirklich zur Wiederehrung dahin quälen letztlich. Oder mussten, es dauerte eine Weile, bis die Wiederehrung überhaupt antreten konnten, weil die so fertig waren, in dieser Höhe diese unglaubliche Leistung über diese 2000 Meter dann abzurufen.
Der Sieg war ein weiterer Höhepunkt in der Trainerkarriere des Karl Adam und natürlich auch in der Erfolgsgeschichte Deutschlandachter. Doch dieser große Sieg, das zweite olympische Gold binnen 8 Jahren, war vorerst auch der letzte und war letztlich auch der Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende der Erfolgsgeschichte Deutschlandachter und auch vom Ende des Hexenmeisters und Ruderprofessors Karl Adam. Er verlor nämlich auch aufgrund privater Schicksalsschläge in den Folgejahren an Zauberkraft.
Am 14. Juni 1972 verstarb seine jüngste Tochter und das war natürlich für ihn ein absolut traumatisches Erlebnis.
Adam verlor zudem auch an Einfluss.
Adam sollte nur noch als Berater fungieren und es war letztlich eine Degradierung und auch eine Demontage.
Und er verlor auch auf der Rennstrecke und am Ende das Leben.
Wir haben mit einigen engen Vertrauten von Karl Adam gesprochen und die sagen, sie trauen ihm durchaus zu, dass er seinen dritten Herzinfarkt eventuell provoziert hat und den Tod billigend in Kauf genommen hat.
Das letzte Kapitel über Karl Adam und die Erfolgsgeschichte Deutschlandachter unter seiner Führung hört ihr dann im nächsten Teil hier bei uns auf meinsportpodcast.de im Sportplatz. Und da kriegt ihr dann alles über diese letzten Jahre, über Olympia 72, wo Adam dann erstmals auch richtig große Fehler machte, über seinen Kampf intern innerhalb des Deutschen Ruderverbandes im Rudern in Deutschland. Und noch viel mehr bei uns hier in der Sendung. Dann wieder unterstützt von Timo Reinke und ich kann euch nochmal sein Buch nahelegen. Karl Adam, Vater des Ruderachters. Bitte kaufen, bitte lesen, wenn ihr euch für dieses Thema, für Karl Adam und die Geschichte des Deutschlandachters interessiert.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.